Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Chris Faust, Uli Meier und Sören Wolke. Powered by Upchuck.
Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bebion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bebion.de.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Letzte Woche habt ihr die große Vorschau gehört und wie es sich natürlich für ein gutes Format gehört, gibt es jetzt natürlich auch den großen Rückblick und wieder mit dabei, ich sag mal, die altbekannten Herren, die immer jung bleiben, nämlich zum einen Christopher Faust, herzlich willkommen.
Hallo Sören.
Und zum zweiten Uli Meier, der Schriftleiter der Deutschen Hockey-Zeitung.
Hallo Sören.
Schön, dass ihr zwei mit dabei seid und wir starten natürlich rein und wollen erstmal die Sieger ehren, ja, was am Sonntag passiert ist. Rot-Weiß Köln und den Düsseldorfer AC, Rot-Weiß Köln bei den Herren und der DHC bei den Damen. Chris, jetzt könnte man sagen, ist ja total langweilig, es sind ja die gleichen wie letztes Jahr. Wie hast du das Ganze erlebt, den Weg von den beiden Teams am Wochenende?
Naja, die Dramaturgie war ja doch sehr hoch. Wir fangen mal mit den Ladies an. Am Samstag ein unglaubliches Halbfinale mit einer großartigen ersten Halbzeit von Düsseldorf. Und als da hast du nicht viel gesehen und in der zweiten Halbzeit vertauschte Rollen nach 2-0-Führung auf 2-2. Man muss aber trotzdem sagen, Uli, ich glaube, was, 16 Ecken hatten wir für Alster gezählt? 15 oder 16 und dann zwei Tore. Jetzt sagen die Bösartigen wieder, naja, was willst du denn erwarten, das Damenhockey? Aber das lassen wir nicht gelten. Es war ein tolles Spiel und dann kam natürlich das wieder auf den Tisch, was die Düsseldorferinnen sehr gut können, nämlich Penalty-Shootout. Und sie haben es dann wieder gerissen. Und am Sonntag war es auch lange eng und es ging wieder in den Shootout und sie haben es wieder geholt, jetzt viermal hintereinander. Es hat schon eine gewisse Qualität. Der Trainer Bennecke sagte dann auch im Interview, dass Shootout langsam kein Glück mehr ist, sondern Können. Und dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Ja.
Also die Nathalie Kubalski hat mir dann noch im kleinen Sieger-Interview gesagt, dass sie sich eigentlich auf Shootout mittlerweile immer freut, weil der Druck liegt ganz beim Schützen und weniger beim Torwart. Und da macht die natürlich das Beste draus. Und sie wissen das auch. Dazu kommt, wie Nico Susenburger, DHC-Trainer, auch noch betont, dass sie selber haben natürlich auch relativ stabile Schützen. Und wenn sie dann wissen, also gehalten wird mindestens einer, meistens sogar zwei, dann reicht es in der Summe. Und mit dem Selbstvertrauen gehen die halt auch in so ein Ding dann rein und holen sich entsprechend dann auch den Wimpel oder den Sieg.
Bei Rot-Weiß Köln, sag ich mal, war es ja so, dass sie vielleicht nicht ihre beste Performance gebracht haben, die man je bei einem Final Four von dem Team gesehen hat. Aber Chris, warum reicht das dann trotzdem für so eine erfolgreiche Mannschaft dann auch, sag ich mal, mit nicht der besten Leistung am Ende deutscher Meister zu werden?
Weil sie halt dann unheimliche Qualitäten haben und dann lang 20, 30, 40 Sekunden, um ein Spiel zu entscheiden. Am Samstag hat das Havestrude ganz hervorragend gemacht, die erste Halbzeit. Wie Bechi auch sagte, dann hat die auch immer die Konzentration nachgelassen, dann schießt Rot-Weiß eigentlich zwei, ohne es, dass es jetzt despektierlich klingt, zwei leichte Tore. Und das dritte, was da CR17 macht, ist natürlich vom anderen Stern. Also was ein Zock. Und am Sonntag, man muss erstmal die Leistung von Polo würdigen, die Samstag ein fulminantes Spiel gemacht haben gegen Mannheim. Und am Sonntag haben sie es den Rot-Weißen auch völlig schwer gemacht. Und dann kam, wie gesagt, diese Situation, wo Timo Orus erkennt, dass die in den 90er spielen und kretscht das Ding ab und die spielen dann wirklich einen perfekten Eckenkonter runter, den Mats Krambusch da rechts vorbereitet und Flo Adrians abschließt. Und dann hatten sie den einmal wieder, ja, ist so.
Und du hast danach Florian Adrians, den Siegtorschützen, und Timo Orus noch zum Interview getroffen und das hören wir uns natürlich jetzt nochmal an.
Ja, ich habe Timo Orus und Flo Adrians Siegtorschütze und Timo Orus 50% Anteil, weil er die Ecke abgegrätscht hat und dadurch der Eckenkonter entstand. Timo, habt ihr das gewusst? Wie hast du das gelesen?
Ja, intuitiv. War tatsächlich ein Gefühl. Manchmal sieht man das irgendwie und ich hatte den Eindruck, da kommt jetzt 90 Grad, habe dadurch ein bisschen Tempo rausgenommen, dass das dann so in Konter weitergeht und die Jungs den so durchziehen, Flo den reinmacht, ist natürlich perfekt gewesen, gerade auch zu dem Zeitpunkt, weil das natürlich der absolute Gamechanger und am Ende des Tages ja auch der Treffer zum Sieg und das ist natürlich eine Riesenerleichterung und viel Spaß gemacht.
Absolut. Und du kriegst das Ding und das mal Tusten rein.
Ja, wie gesagt, wir haben eben schon drüber gesprochen, wenn die anderen Jungs nicht wollen, dann muss irgendwie wer anders herhalten. Ja, ideal in der Situation aus dem Eckenkonter raus, in Unterzahl, ja, wo das Ding auch gut und gerne mal durchrutschen kann. Das Ding über rechts so zu spielen mit Mats, der da wirklich viel Tempo drin hat, die Übersicht auch hat, ja, und links in den freien Raum rüberlegt. Ja, ich denke nicht viel nach. Ich hau das Ding einfach drauf und ist drin.
Also, die Kirche muss ins Tor.
Genau, die Kirche muss aufs Tor und dann geht sie auch ins Tor.
Jungs, aber enges Spiel. Polo muss man neidlos anerkennen. Grandioses Spiel gemacht, taktisch sehr, aber durch viel nichts, also hin und her, nichts geschenkt und ziemlich neutralisiert. Die hatten auch einen schönen Spielzug, der über die rechte Seite den Steil wieder am langen knapp verzieht. Und dann macht ihr das Ding. Habt ihr mit so viel Gegenwehr gerechnet? War euch klar, dass das so ein enges Ding wird?
Ja, auf jeden Fall. Also wir wussten oder wir waren uns sicher, dass wir uns auf unsere Destiny dieses Wochenende oder die ganze Saison schon verlassen können, dass wir da eigentlich relativ wenig zulassen. Aber das ist, gehört auch einfach dazu. Haben wir uns in der Halbzeit auch nochmal gesagt, das ist ein deutsches Finale, wo einfach der Gegner auch zu Chancen kommt. Das ist ganz normal. Und da darf man das Ganze auch nicht zu hoch hängen. Und ich habe es eben auch schon im Interview mit Henne gesagt, wer in zwei Finalspielen, Halbfinale wie Finale, ein Gegentor bekommt, der kann sich einfach sicher sein, dass die Defensive steht. Und das war heute auch wieder unsere große Stärke.
Uli, die Jungs haben es auch gerade eben angesprochen im Gespräch mit Chris, und zwar Hamburger Polo Club. Wir hatten in der Vorschau schon gesprochen, die können auch durchaus deutscher Meister werden und trotzdem waren sie, sag ich mal, die großen Außenseiter. Glaubst du, für Polo ist es so, jetzt hat man das erste Final vorgespielt, man war jetzt auch im ersten Finale. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass man das nicht gewonnen hat, weil jetzt kann man, sag ich mal, die Entwicklung weiter vorantreiben.
Die werden auf jeden Fall da dranbleiben und es wird die jetzt auch nicht endlos zurückwerfen. Wäre schon irgendwo eine Überraschung gewesen, wenn die das bei ihrem ersten Auftritt tatsächlich schon geschafft haben. Aber sie waren extrem nah dran, das muss man wirklich sagen. Der Samstag eben verdient und am Sonntag, wenn du, es hat sich ja alles an dieser einen Szene im Endeffekt aufgehängt, wenn du, der Gegner hat gerade eine gelbe Karte, 7 Minuten vor Schluss, also sprich, er ist kaum noch zu 11 den Rest des Spieles. Du hast eine eigene Strafecke, kannst damit einzeln in Führung gehen, wie dicht die tatsächlich an diesem Titel dran waren, das war schon unfassbar eigentlich, ja. Und dann dieser Genickbruch unmittelbar, aber so ist der Sport, deswegen mögen wir ihn ja auch alle. Und aber so diese ganzen Reaktionen, natürlich erstmal große Enttäuschung. Dann kam schon, denke ich mal, beim einen oder anderen an, wir sind ja in der EHL nicht dabei, aber das ist schon mal ganz toll für den Club. Und die werden auf jeden Fall ein Endrundengast der nächsten Jahre sein, weil das Team steht und scheint jetzt auch nicht groß auseinander zu bröckeln oder sonst wie sich aufzulösen. Also da ist viel zu erwarten, ja.
Chris, wir hatten im Vorfeld auch viel über das Duell gesprochen, Kane Russell gegen Gonzalo Payet. Das Duell, sage ich mal, endete am Ende 0-0 zwischen beiden. Das passiert, wenn man zu große Erwartungen hat, ne?
Ja gut, Gonzalo, also generell muss man ja mal sagen, für den Mannheimer HC, ob Weiblein oder Männlein, es ja wirklich ein rabenschwarzes Wochenende war. Obwohl man sagen muss, dass die Damen am Samstag sehr gut gespielt haben, aber auch durch die Torfolge die Havestruh der Mannschaft völlig überrumpelt haben. Und am Sonntag, ja, was willst du machen? Und Gonzalo Payet, der hat, haben wir schon am Wochenende öfter besprochen, der hat keine Line gefunden für seine Ecken. Und doch glaube ich, dass die andere Mannschaft hervorragend am Video gearbeitet hat, beide Mannschaften. Und wenn du halt der Beste bist, dann gucken auch alle auf dich. Und das ist mitunter dann auch jetzt schwierig, ja.
Und du hast unter anderem auch Gonzalo Payet am Wochenende getroffen und ihn interviewt. Und da hören wir natürlich auch nochmal rein.
Bubi hier und Gonzalo Payet, zwei traurige Krieger. Ja, was willst du sagen? Es war heute kein MHC-Tag, oder?
Bubi, fängst du an? Ja, ich kann gerne anfangen. Nee, nicht so wirklich. Wir haben uns deutlich mehr vorgenommen.
So der Gameplan, den wir uns vorgenommen hatten, der ist nicht ganz aufgegangen. Man muss Polo einfach auch mal zugutehalten, dass sie wirklich stark verteidigt haben und heute auch verdient gewonnen haben. Und im Endeffekt würde ich sagen, die effektivere Mannschaft in den wichtigen Situationen waren. Ja, Schäger, also nicht Schäger Torwart, aber in den richtigen Situationen die Ecken gehalten. Vorne die Dinge reingemacht, aber es waren ja nicht mehr Chancen, die sie hatten, aber machen halt die wenigen rein und das macht bei den Spielen den Unterschied am Ende. Ja.
Gonzalo, du mit den Ecken heute?
Ja, ich glaube, Rui war recht. Wenn du hast nicht effektiv, dann das passiert. Also können wir gute Spiele und vielleicht noch 10 Stunden und weiter probieren, aber geht nicht. Ja, ist eine Vita, aber ja, wir müssen weitergehen für den dritten Platz und vielleicht für eine EAL-Ticket.
Auf jeden Fall. Ja, es war halt schade, ne? Ihr habt unheimlich viel Ballbesitz gehabt, aber die haben sich ja handballmäßig dann irgendwann um den Kreis gelegt und dass sie kontern können, wissen wir ja. Dann macht der Steib das Ding und dann ganz schwierig, Räume eng und dann sind die nicht mehr durchgekommen. Ne?
Ja, im Endeffekt war es so. Ich glaube, es war das erste Tor, was denen nochmal ein bisschen den extra Push gegeben hat. Wir sind schon ein bisschen angerannt, aber haben heute auch nicht die richtigen Lösungen gefunden, muss man fairerweise zugeben. Polo hat es, wie gesagt, einfach auch stark gemacht in der Defense. Es war schon sehr eklig. Ja, hat so ein bisschen an What the Ducks von früher erinnert, sehr handballmäßig.
Sagen Philipp Huber und Gonzalo Payat. Uli, die haben ja dann im Spiel um Platz 3 gegen Havestuda THC gespielt und haben dann auch das Spiel um Platz 3 verloren. Lange Zeit sah es ja so aus, als ob der Mannheimer HC ohne eigenes Tor an diesem Final Four bleiben würde. Am Ende haben sie das Spiel um Platz 3 mit 4-2 verloren. Kann man überspitzt sagen, da hat Mentalität Qualität geschlagen?
Für den Tag trifft es schon irgendwo zu. Dann hatte ja der Torwart Brinkmann anscheinend ein bisschen Mitleid mit Mannheim und hat sein Bein gehoben. War natürlich unglückliche Aktion, aber auch das gehört irgendwo dazu. Dann dieses sehr umstrittene 2-2. Ich weiß gar nicht, wie das so in den Videos so rüberkam und auch nachbesprochen wurde. Also da war ja einiges zu diskutieren von Videobeweis, den man nicht nehmen darf, vor der Viertellinie und. Aber unterm Strich, klar, steht es auf einmal 2-2. Aber dann hat sich dann tatsächlich gezeigt, dass HTHC das wegsteckt und sie haben das Spiel einfach verdient gewonnen, muss man sagen, ja.
Chris, Videobeweis, jetzt hat Uli schon angeschnitten, das Thema. Samstag ohne Probleme über die Bühne gegangen, Sonntag dann doch ein paar Irritationen, sowohl bei euch in Bonn als beispielsweise auch bei uns in Berlin und auch bei vielen zu Hause dann auch vor den Bildschirmen und Radios. Wie hast du Sonntag diesen Videobeweis an sich erlebt?
Das war natürlich schwierig. Es ist manchmal wie beim Champions-League-Spiel, wo du dir denkst, ich brauche überhaupt keinen Videobeweis draußen am Fernsehen. Ich sehe es so. Aber ja, mit den Regeln ist natürlich schwierig. Wir haben es auch diskutiert. Das zweite darfst du eigentlich wirklich nicht geben, weil es Körper war. Aber wir haben es nicht zu entscheiden. Es ist einfach so. Und ja, wir hatten noch eins mit dieser Fußgeschichte bei der Ecke. Aber meine Güte, also auch da sitzen Menschen. Aber manchmal denkst du halt wirklich, boah, das brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren. Die Schiedsrichter konnten bei dem Konter, bei diesem umstrittenen Körper zwischen Mittellinie und Viertellinie, die waren beide in der Bewegung, weder der eine noch der andere konnte es richtig sehen. Aber so what? Es ist ja dann doch nicht spielentscheidend geworden.
Und einer, der hatte, sag ich mal, doch so ein bisschen Probleme auch mit den Entscheidungen der Unparteiischen, das ist dann der später ausgezeichnete Most Valuable Player, Tobias Hauke. Und bevor wir nochmal zu dritt über Tobi Hauke sprechen, lassen wir Tobi Hauke erstmal selber sprechen.
Auf deine spätherbstlichen Tage nochmal MVP werden bei der Deutschen Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch und zum dritten Platz und die ERL-Teilnahme. Seid ihr zufrieden mit dem Wochenende unterm Strich?
Ja, müssen wir sein. Ne? Also ist immer ein schmaler Grat. Wir haben gestern, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Das hast du ja auch schon in deinen Interviews reichlich durchgesprochen. Mit leider zu einfachen Fehlern, die uns dann das Genick gebrochen haben. Wir haben schon gewusst, dass wir an diesem Wochenende mehr als den dritten Platz erreichen können. Deswegen ist man natürlich in der ersten Situation erstmal ein bisschen unglücklich. Nichtsdestotrotz waren wir jetzt, glaube ich, 4 Jahre nicht mehr bei der EL. Viele aus unserer Mannschaft haben es noch nie gespielt. Es war das große Ziel vor der Saison, das zu schaffen. Das haben wir heute mit einer bärenstarken Energieleistung und mannschaftlichen sehr geschlossenen Leistung absolut verdient erreicht. Und ich glaube, da kann man sehr stolz drauf sein und muss man am Ende des Tages auch zufrieden sein.
Das mit der EL, das gibt es dir noch nächstes Jahr.
Jetzt kommen wir mal. Es waren schon 2 anstrengende Spiele. Ich will jetzt erstmal nach Hause mit den Jungs feiern. Dann meine Familie mal 2 Wochen für mich haben. Und mit denen das auch alles mal besprechen. Dann gibt es ein Gespräch mit Bechi und dann schauen wir weiter. Ich glaube, in meinem Alter ist es auch legitim, sich zumindest Gedanken darüber zu machen. Es ist einfach wahnsinnig viel Aufwand mittlerweile im Leistungssport und Hockey. Es ist einfach so einfach gesagt, man macht noch ein Jahr. Aber es ist sehr viel, was das mit sich bringt und das muss man sich gut überlegen.
Absolut. Wir wünschen dir eine gute Entscheidungsfindung. Alles Gute für dich in die Familie.
Dankeschön. Alles gut.
Sagt Tobi Hauke im Gespräch mit Chris Faust, Uli. Und ich habe da so ein bisschen so eine mögliche Andeutung Richtung Karriereende gehört beim Welthockeyspieler von 2013. Ich sag mal, jetzt ist natürlich die Euro Hockey League was er definitiv, glaube ich, gerne nochmal mitnehmen würde. Was glaubst du? Macht Tobi Hauke weiter? Hört er auf?
Schwer, eine Prognose da abzugeben. Ich vermute, dass er irgendwie noch weitermacht. Weil wer ihn da so auf dem Spielfeld sieht, das macht ihm schon noch Spaß. Und er ist in der Verantwortung da drin für seine Mannschaft. Da fühlt er sich wohl und wird gemocht und gebraucht auch. Ich denke mal, das spürt er auch. Und von daher denke ich mal, wenn es körperlich, vielleicht von diesen ganzen anderen Aspekten, Familie und Job und wenn das alles noch irgendwie geht und gerade dieses Ding mit EHL, das wird nochmal einen Reiz ausüben. Also ein Jahr wird man ihn wahrscheinlich noch sehen.
Chris, du standst ihm ja direkt gegenüber und ich sag mal, Körpersprache oder Mimik kann da ja auch nochmal ein bisschen was verraten. Was ist deine Prognose?
Kann ich dir gar nicht sagen. Also er ist ja immer sehr gefasst und sehr neutral. Ich glaube, dass die Familie, dass es da auch ausschlaggebend ist. Und vielleicht spielen sie mal die Vorrunde und gucken, was passiert und er lässt die Halle aus. Keine Ahnung. Muss man sehen. Aber er ist jetzt auch, irgendwann ist es mal gut. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen jetzt bei ihm einzieht, weil er da auch mit seinen Kindern, die haben dann ein Siegerfoto gemacht und er da mit seinen Kindern rum. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er noch rechtzeitig zu dem Foto kam, dann weißt du schon, was los ist. Ja.
Also auf alle Fälle der MVP-Award geht auf alle Fälle in Ordnung. Gab ein paar echt starke Leistungen, welche und Tobi Hauke hat sich das an dem Wochenende auch verdient, gerade mit dem tollen Spiel um Platz 3, wo er, wie ich fand, wirklich, wirklich geglänzt hat.
Die Hockey-Liga hat es ja selber bestimmt, diesen MVP. Es gab ja auch mal Zeiten, gerade bei Endrunde, wo das so ein unter den anwesenden Journalisten sozusagen abgestimmt werden durfte, aber das war jetzt nach der Halle auch jetzt im Feld so ein eigenes Gremium, weiß ich nicht genau, wer da alles genau sein Stimmkärtchen ausfüllt. Also wenn man mich gefragt hätte, ich hätte bei den Herren tatsächlich diesen, ich kann gar nicht aussprechen, den Vornamen, aber Ntuli, der Nachname, der HTAC-Stürmer, der war für mich am Samstag der beste Angreifer und am Sonntag hat er auch nur dann 2 Tore geschossen. Der war wirklich, wirklich bockstark und ist halt immer die Frage, was sieht man lieber, diese Angriffsleistung oder dieses Strategische von hinten und Abwehrmonster Hauke. Aber also der hätte den Preis auch irgendwo verdient gehabt.
Ja, also jeder, der das Radio gehört hat, weiß, dass ich jetzt großer Mann so ein Thule-Fan bin seit diesem Wochenende und unfassbare Leistung, unfassbar stark und vor allem jemand, der, wie ich finde, Chris unfassbar viel Spaß gebracht hat. Jetzt noch ganz kurz, bevor wir zu den Damen kommen nochmal. Also ich fand, das war ein Spieler, der auf dem Platz mit jeder Aktion, die er gebracht hat, hat Tore gemacht, tolle Dribblings gebracht, Zweikämpfe auch geführt. Einfach in jeder Aktion hat er Freude gebracht.
Ja, ganz frech, unheimlich schwer zu verteidigen. Am Samstag hat er ja da so einen Königsmove auch gemacht. 3-4 Leute vernascht, 3D und Wahnsinn. Also auch im Kreis, der macht einfach, ja, der stammt aus einem anderen Kulturkreis. Der ist frech, ganz schwierig zu verteidigen und so Leute brauchen wir eigentlich mehr in der Liga, ja.
Ja, wir wollen hoffen, dass das vielleicht in der neuen Saison, wenn das, ich sag mal, wenn die Neuzugänge anstehen, ja, dass wir da vielleicht auch ein paar neue Leute sehen.
Ich habe noch was zu Tobi Hauge und seinem Award. Jan-Philipp Fischer hat dann als Kapitän von Mannheim hat dann auch sehr geknickt, ähnlich wie Gonzo und Hubi am Samstag. Gesagt, dass wir auch das ganze Spiel dem Tobi das Ding ins Vorhandbrett spielen. Jetzt muss man dazu sagen, es ist nicht erste Verbandsliga, sondern der Junge macht das schon aufgrund seiner Erfahrung, der steht gut im Raum, fühlt dafür. Aber ich bin da ganz bei Uli. Was willst du? Willst du gut verteidigt sehen, was natürlich eine deutsche Tugend ist? Oder willst du Action Jackson im Kreis haben? Ja. Vielleicht sollte man bei Awards mal über den besten Stürmer nachdenken oder den besten Abwehrspieler, / Aufbauspieler. Es ist halt ein deutsches Ding mit guter Abwehrleistung, deswegen fallen auch wenig Tore. Aber nichtsdestotrotz muss man anerkennen, in dem Alter MVP zu werden, ist schon eine große Leistung.
Jetzt kommen wir aber zu den Damen und da, sage ich mal, hatten wir ja die Neuauflage des Endspiels zwischen dem Mannheimer HC und dem Düsseldorfer HC und die Düsseldorfer HC-Damen natürlich rund um Sarah Strauß, die beste Torjägerin der Hockey-Bundesliga, haben sich da am Ende durchgesetzt. Wobei ich sagen muss, Uli, vor allem am Samstag, das Spiel zwischen Mannheim und HTHC endete ja furios mit 5:1, war für mich bis dahin auch das beste Spiel am gesamten Wochenende und das soll auch was heißen, wenn die zwei hochkarätigen Herrenspiele davor waren. Warum hat Mannheim das nicht geschafft? Sie haben ein gutes Finale gespielt, aber warum haben sie es nicht geschafft, diese Dominanz, die sie gegen HTHC ausgestrahlt haben, dann auch mitzunehmen in das Spiel gegen Düsseldorf?
Ist natürlich erstmal ein anderer Gegner dann wieder mit Düsseldorf, wobei HTHC wirklich aber unter Wert geschlagen worden ist, so von dem Ergebnis her absolut. Aber trotz allem, sie haben halt die Tore, frühen Tore zulassen müssen, war eben so. Und die kriegt Düsseldorf halt nicht. Und also wenn man so diese Spielgewichte oder so angeht, dann hätte Mannheim den Titel letztes Jahr ein ganzes Stück mehr verdient gehabt als jetzt dieses Jahr. Die haben so, ich glaube so Ende drittes Viertel, wenn ich das richtig so noch im Kopf habe, da hatten sie ihre zwei, drei dicken Szenen vorne, wo es einzeln förmlich in der Luft liegt. Aber danach und vor allem die ganze erste Halbzeit war Düsseldorf schon eher irgendwo am Drücker, ohne jetzt auch selber die riesen Dinger zum 1-0 zu haben. Also so gefühlt war das so ein ganz leichtes Plus für den DHC, bevor es dann halt ins Shootout ging.
Chris, würdest du eigentlich sagen, das war auch diskutiert worden am Wochenende, dass die Damen-Endrunde qualitativ deutlich hochwertiger war als die Herren-Endrunde?
Also ich finde jetzt mal aus Trainersicht finde ich diese Diskussion insofern mühselig, weil Entscheidungsspiele sind meistens nicht schön, weil es halt um zu viel geht und sie sind einfach sehr taktisch. Und deswegen dieses Feuerwerk zwischen Alster und Düsseldorf, das war schon sehr überdurchschnittlich. Aber ansonsten möchte ich das auch mal zu denken geben, weil hinterher interessiert es keinen, wie du den einmal gewonnen hast. Hauptsache, du hast ihn gewonnen. Und es kam auch so eine Diskussion auf Richtung Holland und dass das alles viel attraktiver ist. Ja, wir sind aber nicht in Holland, wir sind in Deutschland. Und hier geht es darum zu gewinnen und gemäß unseren Tugenden, wie ich eben schon sagte, Defense win the title oder win the game. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Deswegen, meine Güte, das Habestehude Mannheim-Spiel war am Ende des Tages auch nicht sonderlich attraktiv und hat sich aber dann von der Dramaturgie her als ein ganz geiles Spiel rausgestellt. Ja. Und dass das Polo Halbfeld spielt und die Räume eng macht, war von vornherein klar, dass die Kölner wenig Platz haben und dann kommt es auf was ganz anderes an. Wie gesagt, ich verstehe da die Diskussion nicht.
Uli, jetzt haben wir so ein bisschen das Problem in An- und Abführung. Wir haben die gleichen neun deutschen Meister wie letztes Jahr. Droht jetzt ganz provokativ gesagt Langeweile in der Hockey-Bundesliga?
Nö, die werden schon wieder angegriffen werden von anderen, ganz klar. Und ist dann eben interessant. Natürlich stehen die jetzt schon wieder quasi an, um vielleicht dann ihren dritten Titel in Folge zu holen. Aber ich glaube nicht, dass wir so einen Bayern-München-Effekt kriegen mit 10-mal der gleiche Meister hintereinander. Das wird so nicht geben. Also ich hätte eher sogar noch gedacht, dass das Düsseldorf, und das haben sie auch in den Gesprächen danach so ein bisschen zugegeben, dass es sich mit ihrem Kader, der ja durchaus besser war als im Vorjahr, eigentlich einen etwas fast schon sichereren Weg zum Titel gewünscht und sogar, wenn wir sich den vorgestellt haben, als es dann tatsächlich mit zweimal Shootout war. Also die haben absolut noch Luft nach oben.
Selin Orus war auch am Samstag, die war in dem Interview auch, die waren nicht happy. Also von wem, sie wissen nicht, warum sie so eine zweite Halbzeit spielen. Die kamen ja auch überhaupt nicht mehr raus. Die haben ja dann so, also wirklich Bälle da rausgespielt, völlig kopflos, ja. Der ersten von Alster wieder in die Vorhand, also völlig den Kopf verloren. Für so eine Champions-Mannschaft war diese zweite Halbzeit sehr schwierig zu verstehen, ja. Aber Titel ist Titel.
Und dazu gratulieren wir nochmal ganz herzlich den Damen vom Düsseldorfer C und den Herren von Rot-Weiß-Köln. Sie werden die Gejagten sein, wie sie schon dieses Jahr waren in dieser Saison. Und last but not least müssen wir natürlich auch über die Ausrichtung sprechen in Bonn und natürlich auch über den Ausrichter, die Hockey-Bundesliga. Erstmal Bonn, wie hat euch das Ganze drumherum gefallen?
Ich fand es sehr beeindruckend, dass es so viele Volunteers gab. Die Leute waren sehr nett, alle dort. Die Tribüne war sehr beeindruckend. Und auch egal, ob du Pommes geholt hast oder am Getränk gestanden, alles war entspannt, man musste nicht viel warten. Das ist das, was ich so mitgeben kann. Wir waren natürlich im Pressebereich auf der anderen Seite, da kriegt man nicht so viel mit. Deswegen kann ich da jetzt von meiner Warte her nicht mehr dazu sagen.
Ich kann das nur unterstützen oder unterstreichen, was Chris sagt, so mit der Freundlichkeit und das, eigentlich der Stolz auch drauf, das hat man so manchen dann angesehen, so eine DM ausrichten zu dürfen das erste Mal und sie haben es ja auch wirklich gut hinbekommen. Fürs Wetter kann niemand was am Sonntag, wobei das auch das noch hätte schlimmer kommen können, als es dann tatsächlich war.
Ja, es gab ja auch vereinzelte Kritik, war zu vernehmen aus Bonn. Beispielsweise ging es da auch ums Thema Eintrittspreise mit allem drum und dran und das wurde ja auch so ein bisschen dann, sage ich mal, geungt. Die Tribünen sind nicht ganz voll. Wie habt ihr das denn erlebt, Chris?
Ja, man hat schon gesehen, dass die Leute nicht mehr jedes Spiel gucken, die eine Eintrittskarte haben. Also es hat sich schon partiell verschoben. Sicherlich hatten die Düsseldorfer Glück durch den Klassenerhalt der Herren am Samstag. Kam natürlich dann noch ein Schub aus Düsseldorf rüber nach Bonn. Aber generell hat es von drüben eigentlich immer relativ voll ausgesehen. Alvestehude hat natürlich in bekannter Manier ordentlich Stimmung gemacht. Ja, jetzt kannst du wieder drüber diskutieren wegen Kinderturnieren und Ferien in Süddeutschland und so weiter. Dass der Termin schwierig war oder auch die ganzen Turniere für Reise- und Spaßmannschaften. Das hat sicherlich auch Zuschauer gekostet. Laut Viktor von Kolke, hören wir ja nachher, glaube ich, noch, war dieser Pfingsttermin auch eine Ausnahme. Auch Uli, kannst du auch noch besser was dazu sagen wegen dem Pro-League-Kalender?
Ja, also sie wurden hin und her geschoben oder eingezwängt. Also es war dieses Jahr terminlich überhaupt nichts anderes möglich. Und auch Hockey-Liga-Präsident Dirk Wellen hat mir gesagt, also nie mehr Pfingsten, was so eine Endrunde angeht, weil völlig zu Recht, da ist vielen dann doch der eigene Kurzurlaub über dieses verlängerte Wochenende, beziehungsweise sogar, wenn man im Hockey bleibt, das eigene Pfingstturnier dann doch wichtiger und lieber, als da eine Endrunde zu besuchen. Das hat potenziell schon Zuschauer gekostet. Und dazu kam dieser Eindruck, dass die Tribüne vor allem bei den Endspielen dann halt doch nicht mehr so doll ausgelastet und belegt waren, wie es so ein Finale eigentlich verdient hätte. Hat auch schon was mit diesem, sag ich mal, Konsumverhalten der Leute zu tun. Also als das Herrenspiel dann aus war, die sind dann lieber mit ihren Meistern eintrinken gegangen oder sogar dann heim und haben sich das Damen-Endspiel dann nicht mehr gegönnt. Andersrum wäre es wahrscheinlich genauso gewesen. Also die viele, viele Zuschauer, die sind halt an ihrer Mannschaft interessiert und nicht am Gesamtevent. Und ja, ist ein bisschen schade und man kann aber auch niemand da zwingen, selbst wenn er eine Eintrittskarte fürs ganze Wochenende hat.
Ja, wir hören jetzt mal ganz kurz, Chris hat es schon angekündigt, rein in das Gespräch mit dem Geschäftsführer der Hockey-Bundesliga, Viktor von Kolke.
Erste Endrunde, erstes Final Four. Sag was dazu. Wie läuft's bisher? Wie seid ihr zufrieden?
Ja, ich glaube, wir können alle gemeinschaftlich zusammen zufrieden sein, dass wir eben wieder die Möglichkeit hatten, überhaupt vor Zuschauern zu spielen. Das war ja doch die letzten zweieinhalb Jahre etwas schwierig. Die Spieler, Spielerinnen, die hier waren, haben echt Top-Sport geboten. Wirklich sehr, sehr knappe Spiele, auch spannende Spiele. Insofern ziehen wir ein positives Fazit.
Und Bonner THV, ihr habt es alle gut gemacht hier, ne?
Ja, das kann man nicht hoch genug einschätzen, was die Jungs und Mädels aus dem Verein auch abteilungsübergreifend hier auf die Beine gestellt haben. Da kann man nicht die Hüte genug ziehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich hätte auch nicht gewusst, wie wir es ohne den Bonner THV hätten schaffen können. Bin gespannt, ob das auch andere Vereine genauso hinbekommen können.
Familienclub ist ja immer sehr heimelig hier.
Ja, absolut. Aber das wird ja bei anderen Clubs genauso sein. Insofern hat Bonn das überragend gemacht, was aber nicht heißt, dass es eine Hochzeit für alle Ewigkeit ist.
Was gibt's für Learnings? Der Termin stand in der Kritik wegen Pfingstferien, Kinderturniere, Freizeitturniere. Wie weit seid ihr, kann man da jetzt schon was sagen? Generell muss man sagen, das Credo ist ja sehr positiv, aber natürlich ist immer ein bisschen Luft nach oben. Was habt ihr jetzt schon, das Damenfinale läuft gerade kurz vorm Ende, was habt ihr schon in der Analyse so ein bisschen?
Ja, der Termin ist definitiv kein Winner gewesen in diesem Jahr. Wir haben eben den Umstand zu berücksichtigen, dass wir im internationalen Spielkalender eingebettet sind. Und vor zwei Wochen eben noch die Pro League war, da mussten wir unsere Viertelfinals spielen. Dann blieb uns nur noch dieses Wochenende. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr wieder am Pfingsten spielen werden. Das kann ich schon voran.
Gut, ja, dann werden wir mal sehen. Ja, vielen Dank. Wir sprechen wieder und war eine coole Sache hier.
Dankeschön, dass
ihr da wart. Danke dir.
Ja, danke Chris, dass du da warst. Das wollen wir auch nochmal an der Stelle sagen. Fand ich sehr, sehr schön. Super Interviews auch gesammelt. Ihr könnt die Interviews auch euch noch anschauen auf der Instagram-Seite der Deutschen Hockey-Zeitung. Das war's jetzt auch dann mit unserer Nachlese zur Deutschen Meisterschaft. Ich finde es eigentlich gar nicht besser, als wenn man mit den Worten des Geschäftsführers, des Veranstalters eigentlich schließt. Bedanke mich recht herzlich bei Uli Meier und Chris Faust für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder in gewohnter Runde.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Danke, bis bald.